ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze im Studio. Willkommen. 1,5 Milliarden Menschen nutzen weltweit das soziale Netzwerk TikTok. Auch in Berlin beschäftigt das chinesische Unternehmen Mitarbeiter. Bislang sind es 400. Doch jetzt sollen Jobs wegfallen und teils von einer künstlichen Intelligenz erledigt werden. Die TikTok-Mitarbeiter protestieren dagegen, gingen heute zum zweiten Mal in einen Warnstreik und trafen sich zu einer Kundgebung vor dem Arbeitsgericht in Berlin-Tiergarten. Und rb24-Inforadio-Reporter Henrik Schröder war vor Ort.
40, 50 Mitarbeiter von TikTok waren gekommen, um gegen den Wegfall ihrer Jobs und für bessere Abfindungen zu protestieren. In gelben Westen riefen sie Sprechchöre, vor dem Arbeitsgericht in Tiergarten hielten Plakate hoch. Kathleen Eggerling von der Gewerkschaft Verdi, die zu dem Warnstreik aufgerufen hatte, sagt, was aus ihrer Sicht das Problem ist.
Das Problem ist, dass TikTok jetzt auf einmal eine Menge Leute kündigen will. Jetzt sind wir bei über 160 aus zwei Abteilungen. Es geht jetzt gerade hier heute um eine Verhandlung mit dem Betriebsrat zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Der Arbeitgeber möchte möglichst schnell Kündigungen aussprechen können und nicht verhandeln über Konditionen, ob das überhaupt notwendig ist oder wie die Bedingungen sind.
Viele der Mitarbeitenden seien extra wegen des TikTok-Jobs aus anderen Ländern nach Berlin gezogen. Bei einigen würde auch der Aufenthaltsstatus an dem Job hängen, bei allen die Karriere. Auch Jay ist betroffen, 27 Jahre alt aus Belgien. Seit 3 Jahren arbeitet er für TikTok. Ich fühle mich betrogen. Wir hatten gedacht, dass wir in der Firma Chancen haben und stattdessen werden wir gefeuert. Bemerkenswert an den Kündigungen ist, nach Informationen der Mitarbeitenden soll deren Arbeit künftig einerseits ausgelagert werden in Billiglohnländer, andererseits von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden. Wir haben in den letzten Jahren mit unserer Arbeit die KI trainiert und jetzt braucht ihr uns nicht mehr und wollt uns entlassen, so der Tenor unter den Protestierenden. Jay sagt, wenn das Schule macht, dann werden andere Social-Media-Unternehmen das genauso tun und dagegen protestieren sie jetzt schon.
What TikTok is doing right now can be a trend. TikTok is a trendsetter and if one company can just put their workers aside, like they are doing right now for AI, then other companies can easily follow. And we do not want that. We want the entire sector to know that we should get behind this.
Brisant sind die drohenden Kündigungen auch deswegen, weil viele der potenziell wegfallenden Jobs in der Safety-Abteilung angesiedelt sind. Also dort, wo unerwünschte Inhalte entfernt werden, wie zum Beispiel die Darstellung von Gewalt, Verleumdung oder Fake News. Niemals könne eine KI diese Arbeit so gut machen wie ein Mensch, sagen die TikTok-Mitarbeiter und wollen weiterkämpfen. Das Unternehmen äußerte sich bislang öffentlich nicht konkret zu den Forderungen der Mitarbeiter. Eine RBB-Anfrage blieb bis zum Nachmittag unbeantwortet.
Unser Reporter Hendrik Schröder war das über den Protest von Berliner TikTok-Mitarbeitern gegen ihre Entlassung. Noch ist nicht klar, wer wem an der Spitze der Berliner SPD in den kommenden Wahlkampf ums Abgeordnetenhaus zieht. SPD-Wirtschaftssenatorin Giffey fordert jetzt eine Mitgliederbefragung, damit rechnet sie sich offenbar bessere Chancen aus. Die Parteispitze allerdings, die bremst. Aus der rb24-Redaktion für Landespolitik, Angela Ulrich.
In der Frage der Spitzenkandidatur halten sie sich merklich zurück, die Berliner Co-Chefs der SPD, Nicola Böcker-Giannini und Martin Hiekel. Nur so viel, als Landesvorsitzende werden sie dazu im Herbst einen von der Breite der Partei getragenen Vorschlag unterbreiten, schreiben die beiden. Bis dahin möge sich jeder in Geduld üben. Und dann doch noch die Spitze gegen Franziska Giffey. Es gelte jetzt, den, Zitat, größtmöglichen Erfolg der Partei vor die eigenen Ambitionen zu stellen. Ambitionen werden Franziska Giffey reichlich nachgesagt. Die aktuelle Wirtschaftssenatorin war in Berlin auch schon regierende Bürgermeisterin, bis die Wiederholungswahl die SPD abstürzen ließ. Ob Giffey jetzt erneut Spitzenkandidatin ihrer Partei werden will, hat sie bisher offen gelassen. Sie fordert jetzt aber einen Weg für die Entscheidung über das Zugpferd der Sozialdemokraten, der ihr wohl in die Hände spielen dürfte. Bei einer Mitgliederbefragung werden Giffey größere Chancen eingeräumt als bei den Funktionären der SPD. Die SPD-Landesvorsitzenden bremsen nun aber den Vorstoß von Giffey. Um wieder stärkste Partei zu werden, brauche es auch bei der Frage der Spitzenkandidatur eine geschlossene Partei, schreiben die beiden. Aus dem geschäftsführenden Landesvorstand der SPD ist zudem von einer Verabredung zu hören, dass es keine Mitgliederbefragung geben soll. Noch hat sich die SPD nicht festgelegt, wer sie in den Abgeordnetenhauswahlkampf führt. Als mögliche Kandidaten gelten auch Fraktionschef Raed Saleh oder Sozialsenatorin Chancel Kiesel-Tippe, womöglich auch eine Lösung von außen. Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl landete die SPD bei 18,4%, weit hinter der CDU und nur hauchdünn vor den Grünen. Im Berlin-Trend vom Juni stand die Partei mit 14% nur noch auf Platz 4.
Die SPD ist also auf der Suche nach einem Spitzenkandidaten oder einer Kandidatin für die Abgeordnetenhauswahl. Die Informationen von Angela Ulrich. Der Blick jetzt nach Brandenburg. In Märkisch-Oderland soll eine ganze Eichenallee gefällt werden. Die Begründung? Verkehrssicherheit. Die Eichen stehen in der Kurve einer Landstraße zwischen Seelow und Gusow. Für schnellfahrende Autos könnte es also gefährlich werden. Eigentlich hatte man dafür aber schon eine Lösung gefunden, nämlich Tempo 50 auf der Strecke. Dass die Eichen jetzt trotzdem gefällt werden sollen, sorgt deswegen für Aufregung. Denn die alten Bäume sind so alt, dass schon ein bekannter deutscher Schriftsteller sie erwähnt hat. Mehr dazu von rbb-Reporter Fred Pilaski.
In seinem Roman Vor dem Sturm beschreibt Theodor Fontane einen imposanten winterlichen Landschaftsblick von der Seelower Höhe aus auf das Dorf Guse, wie er Gusow nannte. Und eine Allee alter Eichen, deren braunes Laub, wo der Wind den Schnee abgeschüttelt hatte, klar zu erkennen war, lief in gerader Richtung auf die Kirche zu. Den alten Eichen, die jetzt denselben Weg säumen, könnte es noch in diesem Herbst an den Kragen oder besser an die Wurzel gehen. Ein Planfeststellungsbescheid des Landesamts für Bauen und Verkehr erlaubt die Fällung von 10 Allee und 51 weiteren Bäumen an der B167 zwischen Seelower Höhe und Oderbruch. Ziel ist die Entschärfung einer in den Hang gebauten Straßenkurve.
Es hat uns jetzt auch etwas verwundert, weil ja genau der Kompromiss seinerzeit war, zu sagen, aufgrund der schwierigen Straßenführung gehen wir auf Tempo 50. Und das hatte sich aus unserer Sicht auch bewährt. Und insofern sind wir da auch etwas überrascht worden, ja.
Sagt Märkisch-Oderlands Vizelandrat Friedemann Hanke von der CDU. Das verkehrstechnische Problem sehe er schon.
Das ist allerdings nur eine Sicht. Und die zweite Sicht ist, dass ich sagen muss, ich habe eine Eichenallee, die seit Jahrhunderten dort steht, die diese Landschaft auch prägt. Und wir haben ja eher die Gefahr, dass wir markante Landschaftsmerkmale verlieren, als dass wir zu viele hätten. Und insofern, das ist tatsächlich, was man auch gegeneinander abwägen muss. Und da, glaube ich, dann gibt es genügend Beispiele von Bundesstraßen, wo das auch eingeschränkt ist, wo man die Geschwindigkeitsbegrenzung hat, wo auch LKWs vielleicht nochmal auf 30 nur gehen, wo das auch funktioniert.
Die Überraschung über und die Kritik an der Entscheidung ist in der Region groß. Kommunalpolitiker, Naturschützer und Anwohner hielten das Problem für gelöst, nachdem im vergangenen Jahr Tempo 50 verhängt wurde. Dass sich die Landesbehörde zu erheblichen Ersatzpflanzungen verpflichtet, ist kein Argument für Anke Jensen, Vereinschefin des Bad Freienwalder Hauses der Naturpflege.
Wir in unserer Generation, unsere Kinder, Enkelkinder, selbst wenn Bäume jetzt gepflanzt werden, werden Bäume in dieser Mächtigkeit nicht mehr erleben. Also das, was da als Kompensationspflanzung rein rechnerisch vielleicht ermittelt wird, ersetzt natürlich nicht die ökologische Funktion.
Gegen den Planfeststellungsbeschluss ist nur noch eine Klage möglich. Und die will der Brandenburger Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND jetzt einreichen. Unterstützt wird er dabei vom Haus der Naturpflege sowie von den Kreisverbänden von Naturschutzbund und BUND. Der zuständige Verkehrsminister Detlef Tabbert vom BSW wollte sich zu den Plänen nicht äußern, weil es ein laufendes Verfahren sei.
Es bleibt also abzuwarten, wie es mit der Eichenallee in Märkisch-Oderland weitergeht. Zum Stand der Dinge war das unser Reporter Fred Pilaski. Leergefegte Schulflure, leere Klassenzimmer und kein Mensch auf dem Schulhof. Die Sommerferien, die bringen Ruhe in die Schulen in der Region, auch natürlich in Brandenburg. Aber in einigen wird trotzdem gebüffelt, zum Beispiel im niedersorbischen Gymnasium in Cottbus. Dort hat heute ein sorbisch-wendischer Kompaktsprachkurs begonnen und das mit Rekordbeteiligung. Über 100 Schüler sind dabei. Dabei ist Sorbisch nicht so ganz einfach, wie RBB-Reporterin Iris Wussmann erfuhr.
Neugieriges Beäugen vor dem Start des Kurses heute Morgen. Da sind die absoluten Profis, die sich fließend unterhalten. Und die blutigen Anfänger wie Nancy Lewitzka, die nach 23 Jahren im Westen in ihr Heimatdorf Briesen zurückgekehrt ist und nur Dobre Zajce sagen kann.
Ich mache mit, weil meine Tochter auch Sorbisch lernt und ich zumindest ein bisschen unterstützen möchte. Ich stehe daneben und verstehe nichts.
Auch Kerstin Noschka aus Drachhausen ist aus ähnlichen Gründen mit ihrer Tochter dabei.
Weil uns das in der Familie noch fehlt. Man ist mit den Traditionen aufgewachsen, mit allem, was so dazugehört, aber die Sprache haben wir nie sprechen gelernt und wollen so ein bisschen das den Großeltern nachempfinden. Vielleicht schaffen wir es wie die Großeltern, dass man so das eine oder andere, was die Kinder manchmal nicht hören sollen, denn auch mal heimlich sprechen können.
Junge Menschen, die sich für eine Sprache interessieren, die von manchen schon abgeschrieben wurde. Für Ute Hensche, Leiterin der Sprachschule, ist dieser Kurs der absolute Gegenbeweis.
Also ich freue mich da riesig. Die Zahl ist toll und was noch viel schöner ist, dass die Leute wirklich sich für die sorbische Sprache interessieren. Die Hälfte der Teilnehmer ist neu. Viele lernen deshalb Sorbisch, weil sie hier aus der Region sind, weil sie sagen, das ist die Sprache meiner Großeltern und heute ist die Großmutter nicht mehr da, also setze ich mich auf die Schulbank und mache es selber. Und das ist ein tolles Zeichen.
Bis Freitag erfahren die Teilnehmer viel über sorbische Traditionen wie den Blaudruck, schauen, wo das Sorbische im Cottbusser Straßenbild sichtbar ist und vor allem lernen und festigen sie die Sprache. Und die hat es verdient, sagt Robert Hammel vom Institut der Slawistik an der Berliner Humboldt-Uni, der auch mitmacht.
Na, erstmal gehört es hier zur Region. Zweitens ist es eine sehr schöne Sprache. Jede Sprache, die stirbt, ist eine Tragödie für die Menschheit. Das wäre schade, wenn das Niedersorbische eine davon wäre.
Tja, das sagt der Slawistik-Experte im Bericht von Iris Wussmann aus Cottbus. Sorbisch kommt also wieder in Mode. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.